Ja, es ist so schön zu hören, dass wir ihm entgegenjauchzen. Wir warten darauf, dass er bald kommt. Und Weihnachten ist auch so ein wunderschönes Fest der Hoffnung, das oft leider viel zu kurz kommt. Menschen in der Lage sind, Weihnachten zu feiern, die ganzen Feste mitzumachen, aber die Botschaft, die Bedeutung von Weihnachten irgendwie gar nicht zu hören. Vielleicht haben Sie es als Kinder mal gehört, vielleicht wissen Sie auch, was die Bedeutung ist, aber es wird einfach nicht so rübergebracht. In den Staaten ist es heute nicht mehr korrekt zu sagen, frohe Weihnachten, Merry Christmas, sondern frohe Feiertage, sollte man sagen. Auch bei uns heute sind wir sehr politisch korrekt. Und wir werden dahin erzogen, doch etwas Toleranz zu zeigen und die Wahrheiten über Gott dann nicht unbedingt auch in der Weihnachtszeit rüber zu geben. Vielleicht lieber die Familien Geschichten, wie wir das feiern und so weiter. Wir feiern die Geburt Jesu Christi. Jesus, der Sohn Gottes, wurde Mensch, um uns Menschen, die wir hoffnungslos verloren waren, Erlösung, ewiges Leben, Freude zu schenken. Und heute ist die Gefahr, dass Weihnachten immer mehr seine Bedeutung in uns verliert, ohne dass wir es wollen. Es gibt so viele andere Sachen zusätzlich zu Weihnachten. Diese Sachen rauben unsere Zeit und unsere Kraft. Und die wahre Bedeutung von Weihnachten wird so verdeckt. Ich wollte so gerne hier einen Kleiderstand aufstellen und eine ganze Menge Kleider da drauf hängen und dann die Mütze von Santa Claus da drauf setzen und darunter aber die wahre Bedeutung von Weihnachten ein Schild machen oder sowas. Aber ich habe keinen Kleiderstand gefunden und daher erzähle ich euch das so. Wir verdecken diese wahre Bedeutung von Weihnachten mit dem ganzen Stress und den ganzen Ritualen und allem anderen, was so da ist, was vielleicht auch interessant und schön ist für uns. Man hört es so und ihr könnt euch das vielleicht vorstellen. Ho, 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 ich bin's wieder, gerade noch rechtzeitig zu Weihnachten. Was hast du für deine Kinder? Nein, das hast du doch nicht. Hast du ihnen wirklich das Geschenk gekauft? Ja, du bist aber einer, du musst viel Geld haben. Kennst du schon das neueste Gerät? Ja, das alle haben wollen? Nein, es ist noch nicht raus. Aber morgen, Montag, kommt es raus. Dann haben wir ja noch eine Woche, um so richtig zuzuschlagen. Wie viel Zeit haben wir denn noch überhaupt? Ja, und der Weihnachtsbaum, hast du auch einen schönen gefunden? Ja. Und dann kommen wir in das Wohnzimmer von den Leuten und sagen, ein schöner Weihnachtsbaum. Oh, was hast du denn dafür gezahlt? Woher hast du den bekommen? Ich habe geguckt, oh, da gab es keine schöne. Da haben wir dann einen gefunden. Ja, und Heiligabend, was gibt's zu essen? Was, du musst arbeiten? Ach, du feierst den 25. und den 26. dann durch. Naja, dann geht's ja noch. Werden sie sich auch alle über deine Geschenke so freuen? Alle zufrieden sein? Heute kann man die Kinder ja nicht unbedingt zufriedenstellen und wir Erwachsenen erst recht nicht. Lieben sie mich jetzt mehr? Liebe ich sie jetzt mehr, dass ich dieses wunderschöne Geschenk bekommen habe? Oh, es ist so schwer, die Menschen glücklich zu machen und so stressig in dieser Zeit, Allen muss man es recht machen. Ich bin schon froh, wenn das Ganze mal ein Ende hat. Wenn wir mal wieder ganz normal zur Arbeit gehen können. Und man hört das von den Leuten. Sie werden übermüdet von dem Ganzen. Und ja, was ist denn eigentlich die Bedeutung von Weihnachten? Warum machen wir das Ganze überhaupt? Ja, und dann sagt der andere, ich würde es dir so gerne erzählen, aber nein, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss noch so viel kaufen, so viel machen, Plätzchen backen und alles andere. Du verstehst es doch. In dieser Zeit ist es ganz viel. Wenn man in dieser Weihnachtszeit in die Augen der Menschen schaut, wenn man sich mit ihnen unterhält, wenn man am Weihnachtsmarkt so mit den Leuten so vorbeigeht, so durchgeht durch diesen Markt und hört, was die Leute so erzählen, wenn man an den schön geschmückten Häusern vorbeifährt, dann bekommt man nicht unbedingt automatisch dieses Gefühl, dass die Botschaft von Weihnachten Hoffnung von Gott bedeutet. Hoffnung einer Welt, die verloren ist. Man hat mehr so das Gefühl, da kommt die Familie zusammen. Und es ist ein Fest voller Traditionen und Rituale, die wir lieben. Eines Tages fuhr mein Schwiegervater und ich in den USA, in Pennsylvania, wir fuhren zu einem Geschäft und auf dem Weg an der Straße, da waren Schilder aufgehängt. Und auf diesen Schildern standen einige Schriften aus dem Gesetz Moses. Und da stand zum Beispiel, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch sein Esel, noch irgendwas, was deinen Nächsten gehört. Und wir redeten miteinander darüber und waren uns einig, dass Menschen, die aus der ganzen Schrift der Bibel diese Verse auf die Straße hängen und uns eigentlich zeigen, wie gesetzlich sie doch eigentlich geprägt sind. Ja, wir kannten diese Menschen in der Umgebung, es gibt da auch sehr viele Amische, und sie sind wirklich sehr gesetzlich geprägt und die Gesetze sind für sie so wichtig. Nicht nur die Gesetze von Moses, aber auch andere Gesetze, die Pharisäer und später dazu gegeben hatten, aus dem Alten Testament. Wir kamen darüber zu sprechen und überlegten uns, was würde uns auszeichnen, wenn wir einen Vers an die Straße stellen würden, damit alle Menschen es sehen, welcher Vers wäre es für uns? Und ich weiß, wir kamen noch auf diesen Vers, Galater 2,20, und seitdem lässt er mich nicht mehr los. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleische lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Im Zusammenhang dieses Textes sehen wir immer wieder, wie die Wahrheit des Evangeliums verdreht wurde, mit anderen Sachen ersetzt wurden. Im Anfang des Kapitels sehen wir, dass Paulus mit Barnabas und Timotheus nach Jerusalem kommen. Es ergab sich, da dass einige jüdische falsche Gläubige, wie wir das lesen, Timotheus dazu zwingen wollten, sich beschneiden zu lassen. Und wir lesen, Paulus sagt, denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bleibe, in Vers 5. Die Auswirkungen waren dass diese Menschen erkannten, dass Paulus mit dem Evangelium zu den Heiden, den Unbeschnittenen, von Gott beauftragt und gesandt war, so wie Petrus zu den Beschnittenen. Und in Vers 9 lesen wir, und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die Säulen, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter den der Beschneidung wirkten. Als aber Petrus einige Zeit später kam, nach Antioch kam und die Gemeinde und Paulus, um die Gemeinde und Paulus zu besuchen und Barnabas auch, da gab es wieder eine Auseinandersetzung. Und diese Auseinandersetzung war wieder um die Wahrheit des Evangeliums. Diesmal ging es um die Speisegesetze aus 3. Mose. Bevor etliche Brüder von Jakobus kamen, saß Petrus mit den Heiden und speiste mit ihnen. Als aber die Männer von Jakobus kamen, zog Petrus sich zurück und war mit den Juden. Sogar Barnabas und die Juden, die anderen Juden, ließen sich von dieser Heuchelei mitnehmen. Wir würden vielleicht sagen, na gut, dann hat er die vielleicht begrüßt, das ist ja nichts Großes, aber in diesem Zusammenhang, ob man mit jemandem speist und dann auf einmal nicht mehr, hat es bei den Juden eine sehr große und in dieser Zeit eine sehr große Bedeutung. Petrus tat es aus Angst vor diesen Brüdern. Sie waren wohl sehr einflussreich. Es waren Pharisäer, es waren Gelehrte, die zum Glauben gekommen waren. Paulus aber sprach zu Petrus vor allen Leuten in Vers 14. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen, wenn du, der du ein Jude bist, heidisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? So konfrontiert Paulus Petrus ganz direkt und sagt, Paulus, wir haben es erkannt, dass kein Mensch, in Vers 16, kein Mensch aus den Werken des Gesetzes gerecht wird, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus werden wir gerechtfertigt vor Gott. Und in Vers 18 sagt Paulus zu Petrus, denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Petrus hatte nämlich selber diese Offenbarung von Gott bekommen in Apostelgeschichte 10, durch die Erscheinung auf dem Dachboden und die Bekehrung von Cornelius und dem ganzen Haus, die Heiden waren, hatte er das selber erfahren, dass das Evangelium auch für die Heiden war. Und hat es auch selber erfahren, dass die Speisen, die man früher nicht essen durfte, man jetzt auf einmal diese Tiere essen durfte. Und er merkte, es war was ganz Neues. Und dann in Apostelgeschichte 15, in der Beratung in Jerusalem, da sagt Paulus Petrus solche Worte in Vers 11. Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene, das heißt die Heiden. Und nun in dieser Situation baute er das, was er vorher niedergerissen hatte, wieder auf und stellte sich als Übertreter dar. Wir wissen nicht, wie er auf diese Anschuldigungen von Paulus reagierte. Wir sehen aber, dass der erste Petrusbrief sehr ähnlich basiert auf der Gnade Christi geschrieben wurde. Und am Ende von 2. Petrusbrief lesen wir solche Worte in 2. Petrus 3, 15 bis 18. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat nach der ihm gegebenen Weisheit. So wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht, In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften, zu ihrem eigenen Verderben. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. So können wir es doch erkennen, dass diese Situation, in der Petrus sich falsch verhalten hatte, ein Ausrutscher war und dass er mit Paulus für die Wahrheit des Evangeliums eiferte. Und deshalb bringt Paulus das auch so raus und sagt: Petrus, wir wissen es ja, dass wir vor Gott gerecht gesprochen werden, alleine durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und was er für uns gemacht hat. Was ist denn diese Wahrheit des Evangeliums? In Vers 19 und 20 zeigt Paulus nun, wer er ist, mitten in der Wahrheit des Evangeliums. Er zeigt, was die Wahrheit des Evangeliums in ihm bewirkt hat. Wenn wir in dieser Wahrheit des Evangeliums wandeln, so werden wir nicht von diesem geraden Weg der Wahrheit des Evangeliums abkommen. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleische lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Was ist da passiert? Durch die übernatürliche Macht Gottes ist unserer Erlösung etwas ganz Besonderes geschehen. Wir sind auf einmal mit Christus verbunden. Wir sind auf einmal mit Christus so verbunden und unsere Sünden und diese Welt, in der wir leben und das Gesetz, das uns beschuldigt, ist ans Kreuz mit ihm genagelt worden. So sind wir nun mit Christus gestorben und mit Christus auferstanden und leben mit Christus in alle Ewigkeit als Kinder und Miterben Christi zu Rechten Gottes. Wir verstehen oft das Ganze nicht hundertprozentig, auch nicht 50-prozentig. Wir verstehen auch sehr wenig davon. Aber Gott erwartet uns auch nicht, dass wir es hundertprozentig verstehen. Gott erwartet, dass wir das, was er uns in seinem Wort sagt, dass wir das im Glauben aufnehmen. Wir sollen ihm Glauben schenken, diese Wahrheit des Glaubens aufnehmen und es anwenden. Gekreuzigt mit Christus, der Welt, dieser Welt gekreuzigt. Wir sind nicht mehr Teilhaber dieser bösen Welt, die von Satan regiert wird. Paulus sagt in Galater 6,14: Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Wir sind nicht von dieser Welt. Am Freitag, diesen Freitag, am 13. sind in einem kleinen Dorf in Connecticut 26 Menschen getötet worden. Ein 20-jähriger Junge erschoss seine eigene Mutter, dann ging er zur Grundschule, wo sie als Lehrerin war und erschoss die Kinder der Klasse. Kleine Kinder, 5 bis 10 Jahre alte. Es starben 20 Kinder und 6 Erwachsene. Wenn das uns nicht wachrüttelt, nicht allem in dieser Welt Glauben zu schenken, uns nicht von allen Winden treiben zu lassen. Mehr über den Sinn des Lebens nachzudenken. In dieser Welt gibt es die böse Macht des Satans. Und es ist ein Ziel, die Menschen zum Elend, zum Tod und zum Verderben zu führen. Wir sollten wach sein und nicht gleichgültig, wie wir doch so oft sind. Wir gehören nicht mehr der Macht des Satans. Wir gehören Gott durch Jesus Christus. Unsere Welt ist die ewige Welt im Himmel mit Gott. Oh, wie schön ist diese Welt. Und wir lesen noch Offenbarung 21, 1 bis 5. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für den Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen und es werden keine Angstgeschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Das ist unser Himmel. Das ist unsere Heimat. Wir sind der alten Welt gekreuzigt. Und wir sind der Sünde gekreuzigt. Die Sünde hat keine Autorität und keine Macht mehr über uns. Paulus sagt in Römer 6, 6, was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht mehr der Sünde dienen. Auch wenn wir uns ganz anders fühlen, sagt die Bibel im Vers 11 in Römer 6, so auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Und wir sind dem Gesetz gekreuzigt. Das Gesetz schrie unrein und beschuldigte uns. Es offenbarte unsere Sünden und dass es unmöglich war für uns, vor Gott, vor dem heiligen Gott zu bestehen. Doch Christus in seiner Heiligkeit nahm unseren Schmutz und unsere Sünde auf sich, wurde zum Fluch für uns, weil es steht geschrieben, alles was auf dem Kreuze hängt, das wird es verflucht. In Galater 3, 13 lesen wir das nach und es sagt, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Und als wir an Jesus glaubten, als unseren Herrn und Erlöser, verbunden mit Christus, sind auch wir durch Christus von den Anschuldigungen des Gesetzes befreit worden. Wir sind gerecht gesprochen. Es ist mehr als gerecht gesprochen, ist mehr als nur Vergebung. Unserer Sünde wird nicht mehr gedacht. Es ist, als hätten wir nie gesündigt. So sieht Gott uns in Jesus Christus. Christus lebt jetzt in mir. Nicht ich, sondern Christus lebt in mir. In meinem alltäglichen Leben ist es nun gemäß der neuen Natur, so dass Christus in mir lebt und nicht ich. Gleichzeitig muss ich die Wahrheit im Glauben dieser Wahrheit zustimmen. Im Fenster eines Geschäftes war mal so eine Aufschrift: Wir sterben, um zu leben. Wir leben, um zu sterben. So mehr wir sterben, so mehr leben wir. Und so mehr wir leben, so mehr sterben wir. Unsere alte Natur ist eins für allemal gestorben. Doch weil wir in dieser Welt der Sünde und des Todes leben, werden wir immer wieder noch versucht vom Satan in der Sünde trotz der neuen Natur zu leben. Und dann kommt es oft auch leider öfter so vor, dass wir wieder sündigen. Immer wieder. Und dann tun wir Buße und wir bekennen unsere Schuld vor Gott und den Menschen. Vor dem Thron der Gnade Gottes erfahren wir, dass die Sünde, auch diese Sünde, so wie alle anderen am Kreuz getragen und mit seinem Tod, dass er sie mit seinem Tod bezahlt hat. Hier müssen wir immer wieder daran erinnert werden, dass die Sünde keine Macht mehr über uns hat und wir mit Christus dieser Welt der Sünde und dem Gesetz gestorben sind. Ich erzähle manchmal dieses Beispiel, habe das öfters auch erzählt, aber ich würde das auch gerne nochmal machen. Stellen wir uns vor, wir sind alle Sklaven eines Piratenschiffes. Wir sitzen mitten im Meer. Wir müssen die bösen Sachen, die der Meister Pirat uns beauftragt, wirklich tun. Den Boden schrubben, wir müssen andere Menschen töten, wir müssen sie übers Bord werfen, unsere Freunde verhungern. Es ist ein elendes Leben, hoffnungslos auf diesem Schiff. Und jetzt kommt ein neues Schiff an. Und das sind die Guten, das sind die Soldaten, die kommen und die ergreifen dieses Piratenschiff. Die binden den Hauptpiraten mitten im Schiff fest, sodass alle ihn sehen können. Und der General sagt, er war euer Meister. Nun ist er es nicht mehr. Nun bin ich euer Meister. Ihr seid frei. Frei, ein Leben voller Hoffnung zu leben. Und den nächsten Morgen stehen wir auf und wir gehen an diesem bösen Piraten vorbei und er sagt, kommt mal her, den Boden wieder schrubben, diesen Menschen über Bord. Was machen wir? Folgen wir diesem alten Piraten wieder? Oder sagen wir, oh, wir sind Gott so dankbar, dass er uns Jesus Christus geschenkt hat, der unser neuer Herr ist und dass wir der Sünde nicht mehr dienen brauchen, sondern für Gott leben können. Und was Jesus uns sagt und was die Bibel uns sagt, wird für uns auf einmal ganz wichtig. Und wir brauchen nicht die Stimme des Satans und dieser Welt zu hören. Wir konzentrieren uns darauf, wer wir nun in Christus sind. Nicht auf die Sünde, wir konzentrieren uns nicht auf die Sünde so sehr, weil wenn wir uns viel auf die Sünde, die wir nicht tun wollen, konzentrieren, dann sind wir schnell in der Gefahr, dass wir wieder in die Falle der Sünde fallen. Wenn aber unsere Ausrichtung auf die Person Jesus Christus ist und wer er für uns geworden ist, dann werden seine Gedanken unsere Gedanken. Sein Wille wird unser Wille. Paulus sagt nochmal, Galater 6, 14, mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Wie kann Paulus sowas sagen, dass er sich nur des Kreuzes rühmt, wenn er sich doch seiner Schwachheit rühmt? Wir lesen, können das nachlesen. wenn er sich doch seiner Leiden rühmt und seiner Geschwister im Herrn? Was meint er hier? Die Antwort ist, alles, was Wert hat in unserem Leben, hat nur seinen Wert im Kreuz des Tod Jesu Christi. Alles, was wirklich Wert hat in unserem Leben, hat nur seinen Wert in Jesus Christus. Darin, im Kreuze Jesus, leuchtete unser Leben auf. Wie ein helles Licht. Und unser Leben hatte auf einmal seinen wahren Sinn. So auch alle Einzelheiten, die wir erleben, haben nur ihren Sinn und ihre Bedeutung. Wir haben nur das Recht, uns dieser Sachen zu rühmen, auf der Basis des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Und dieser Jesus hat mich so geliebt, der mich geliebt hat, lesen wir in diesem Vers 20, und sich selbst für mich hingegeben hat. Liebe Geschwister, Gott, der Vater, hat uns in Jesus Christus so geliebt, dass er seinen Sohn am Kreuz geopfert hat für uns, damit wir Leben haben. Das sollte uns in unserem Leben mit Christus Mut schenken und viel Freude geben, dass er es für uns gemacht hat. Römer 8, 32 sagt, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wenn Jesus Christus und sein Erlösungswerk am Kreuz die Grundlage unseres Lebens ist, so hat das riesige, riesige Auswirkungen auf unser Leben. Dann hat alles nur einen wahren Sinn im Kreuze Jesu Christi. Deshalb sollten wir über unser Leben nachdenken. Wenn wir nicht im Glauben an Jesus Christus gelebt haben und wenn Christus nicht unser Leben ist, dann sollen wir Buße tun, vor dem Thron der Gnade Gottes kommen und unser Leben neu von Gott verändern lassen. Vom Worte Gottes sollten wir uns prägen lassen. Das Wort Gottes macht es sehr klar, dass alles, was in dieser Welt existiert, auch wir Menschen, auch ich und jeder von uns, existiert zur Ehre und Verherrlichung unseres Herrn Jesus Christus. Unser Auftrag ist, Menschen zu Jüngern zu machen. Und aus allen Kulturen und Sprachen, und auch hier in Deutschland, wo ist dein Platz? Was ist deine Rolle in diesem Werk Gottes? Betest du für die Verlorenen? Baust du eine Vertrauensbeziehung auf mit deinen Arbeitskollegen, Nachbarn, Mitschülern, sodass, wenn sie bereit sind und ihre Ohren und Herzen sich auf einmal öffnen, du in der Lage bist, die Wahrheit des Evangeliums klar zu vermitteln? Wenn Jesus Christus und sein Erlösungswerk am Kreuz die Grundlage deines Lebens ist, dann wird die Wahrheit des Evangeliums zu keiner Zeit, auch nicht an Weihnachten, verdrängt werden, sondern Christus wird in deinem Leben leuchten und die Menschen werden sagen, du hast was, du hast etwas, was ich brauche. O der Herr, segne uns beim Nachdenken. Lass uns nochmal zusammen aufstehen und ihn anbeten.